Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. In Afghanistan sterben zwei deutsche Soldaten bei einem Selbstmordanschlag. Die Bundesregierung beschließt strenge Auflagen für das Bankenrettungspaket. Das britische Nationalarchiv gibt Einblick in Berichte über UFOs und Außerirdische. Vorige Woche erst hatte der Bundestag das Mandat für die deutschen Soldaten in Afghanistan verlängert. Heute nun wieder ein tödlicher Anschlag. Der Attentäter sprengte sich auf einem Fahrrad in die Luft. Zwei Bundeswehrsoldaten, die auf Patrouillenfahrt waren, kamen dabei ums Leben. Und auch fünf einheimische Kinder, die ganz in der Nähe gespielt hatten. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu der Tat.
Es war eine Patrouille wie diese, die zwei Bundeswehrsoldaten in den Tod führte. Nach ZDF-Informationen waren die Deutschen nahe Kunduz unterwegs. Ihr Auftrag, ein Waffenlager der Taliban im Distrikt Khadara auszuheben. Es gehört zu den Routineaufgaben der internationalen Schutztruppe, Waffen, Munition und Sprengstoff im Land sicherzustellen. Als die Bundeswehrpatrouille heute Vormittag auf dem Rückweg war, sprengte sich ein Selbstmordattentäter neben den deutschen Soldaten in die Luft.
Einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wenn das Land befriedet werden soll, wenn Soldatinnen und Soldaten Maßnahmen ziviler Art absichern, dann wird es auch in Zukunft Vorfälle geben, wird es auch Zwischenfälle geben, bei denen es Verletzte gibt und im schlimmsten Fall auch deutsche Soldaten getötet werden.
Immer öfter wird die Bundeswehr Ziel von Anschlägen. Seit Beginn der Afghanistan-Mission haben 30 deutsche Soldaten am Hindukusch ihr Leben verloren.
Man muss endlich begreifen, dieser Krieg ist nicht militärisch zu gewinnen. Das sagen auch immer mehr Militärs mittlerweile. Man muss auf politische Lösungen setzen. Man muss Druck entwickeln, dass es eine Versöhnungskonferenz in Afghanistan gibt. Und ich glaube, man muss die deutschen Soldaten abziehen aus Afghanistan.
Doch nicht nur die ausländischen Soldaten sind Ziel von Anschlägen. Auf offener Straße wurde heute mitten in Kabul die Mitarbeiterin einer internationalen Hilfsorganisation erschossen. Die 34-jährige Britin war seit anderthalb Jahren in Afghanistan. Sie war doch nur hier, um ihre ganze Kraft in die Arbeit mit Behinderten zu stecken. Es ist eine Tragödie. Afghanistan kommt nicht zur Ruhe. Der Terror der Taliban hat an Intensität zugenommen.
Ab heute können Banken in Geldnot staatliche Hilfe bekommen, allerdings nur gegen Auflagen. So beschloss das Kabinett für das 500 Milliarden Rettungspaket unter anderem, dass sich die Manager solcher Banken im Gegenzug mit einer 500.000 Euro Jahresgehalt begnügen sollen. Allerdings sind Ausnahmen erlaubt, damit man Spitzenmanager halten kann.
Bis zuletzt hatten der Finanz- und der Wirtschaftsminister noch an Einzelheiten gefeilt. Doch zu Beginn der Sondersitzung des Kabinetts war dann alles klar. Die Verordnung wurde rasch und ohne Änderung angenommen.
Jetzt geht es darum, dass die Banken dieses Paket auch in Anspruch nehmen. Ich kann Sie dazu nur auffordern, denn wir haben diese Hilfsmaßnahmen ja gemacht, um dem Mittelstand, um der Wirtschaft und den Menschen wieder ein funktionierendes Bankensystem zu ermöglichen.
So sieht die Verordnung zum Rettungspaket unter anderem vor, dass sich der Staat bis maximal 10 Milliarden an einer einzelnen Bank beteiligen darf, dass während der Beteiligung keine Dividenden an die Aktionäre gezahlt werden und dass die Manager nicht über 500.000 Euro im Jahr erhalten sollen.
Das ist als Regel vorgesehen, bedeutet, dass im Zweifelsfall in einzelnen Fällen die Vergütung auch darunter liegen kann. In einzelnen Fällen, als Ausnahme, aber nicht als Regelfall, auch darüber unter besonderer Würdigung der spezifischen Fälle, um die es geht.
Diese harten Auflagen gelten allerdings nicht, wenn lediglich Bürgschaften in Anspruch genommen werden, für die dann Gebühren zu zahlen sind. Welche öffentlichen Bankengruppen das Angebot annehmen werden, wurde bei einem Treffen des Sparkassen- und Giroverbands deutlich.
Landesbanken werden dieses in Anspruch nehmen. Jedes Institut entscheidet aber selber, welche Art der Hilfe und in welchem Umfang. Sparkassen haben Geschäftsmodelle, die an die Region gebunden sind, an ihre jeweilige Kundschaft. Deshalb können wir davon ausgehen, dass Sparkassen selber dieses Programm nicht in Anspruch nehmen müssen.
Gelöst hat das Kabinett heute auch ein Personalproblem. Der ehemalige Chefvolkswirt von Bundesbank und EZB, Ottmar Issing, wird die Regierungskommission zur Finanzmarktreform leiten.
Mit kritischen Äußerungen zum Rettungspaket hat sich Deutsche Bank-Chef Ackermann gehörig in die Nesseln gesetzt. Er würde sich schämen, wenn seine Bank in der Krise Staatsgeld annehmen würde, soll er gesagt haben, was große Empörung hervorrief. Schließlich habe er das Rettungspaket selbst gefordert und unterstützt, hieß es in Berlin.
Der Marktführer im Kreuzfeuer der Kritik. Selbstbewusst verkündet die Deutsche Bank, sie brauche kein Rettungspaket mehr noch. Der Spiegel zitiert eine Aussage von Bankchef Ackermann vor Führungskräften. Ich würde mich schämen, wenn wir in der Krise Staatsgeld annehmen würden. Dies sei nicht die offizielle Lesart der Bank, heißt es beschwichtigend in Frankfurt. Doch die Bundesregierung reagiert empört. Ackermanns Aussage sei bedenklich.
Das gilt für die Bundesregierung als absolut unverständlich und inakzeptabel. Und es zeigt vielleicht immer noch eine mangelnde Einsicht, ein mangelndes Verständnis für das, was sich in den vergangenen Tagen und Wochen ereignet hat.
Die Bundesregierung warnt vor falschem Prestigedenken und appelliert an die Banken, sich bei Bedarf um die angebotene Staatshilfe zu bemühen. Auch der Bankenverband rät zu einer sorgfältigen Prüfung. Institute, die die Hilfe annehmen, dürften nicht in die Ecke gestellt werden.
Also es haben sich international bis heute in den USA, in den Niederlanden, in der Schweiz, in Großbritannien etwa 15 hochrenommierte Banken, die glaube ich alle zu den ersten 30 zählen, bereit erklärt, von ihren nationalen Programmen Gebrauch zu machen. Da gibt es keinen Grund, sich zu schämen.
Aufmerksam wartet man an der Börse, wer sich wohl als Erster aus der Deckung wagt und um staatliche Hilfe bittet. Die Finanzbranche ist gerade dabei, ihr Vorgehen abzustimmen. Zumindest der staatliche Schutzschirm wird wohl gebraucht.
Also ich denke, dass fast alle Banken am Ende des Tages von diesem Programm auch Gebrauch machen werden.
Bei der angeschlagenen Bayerischen Landesbank in München laufen die abschließenden Prüfungen. Die Bayern LB braucht einige Milliarden. Morgen soll bekannt gegeben werden, wie groß die erste Hilfe des Staates ausfallen soll.
Franz Zink an der Frankfurter Börse. Der Ansturm auf das Rettungspaket ist ja nicht allzu groß. Warum sind die Banken eigentlich so zurückhaltend?
Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste, der Makel, der einer Bank anhängt, die eingestehen muss, ohne staatliche Hilfe nicht überlebensfähig zu sein. Der zweite Grund, die Vorstände hatten bis jetzt ja erst ein paar Stunden Zeit, die Auflagen zu studieren, die der Staat hilfesuchenden Geldhäusern macht. Und der dritte Grund hat damit zu tun, die drohende Gehaltskürzung. Im Fall der Inanspruchnahme staatlicher Nothilfe wird ja auf 500.000 Euro Jahresgehalt begrenzt. Aber deswegen zu zögern und eine Bank deswegen praktisch an die Wand fahren zu lassen, wäre unverantwortlich und gefährlich. Also ich denke, die kommen schon noch aus der Deckung.
Ja, die Empörung über Deutsche Bankchef Ackermann ist ja gewaltig. Was hat in den geritten, sich derart vom Hilfsangebot der Bundesregierung zu distanzieren?
Also seine Äußerungen, sowohl die ihm zugeschriebenen wie die nachlesbaren, lassen keinen anderen Schluss als den zu. Ackermann denkt nur an seine Deutsche Bank, seine Aktionäre, seine Kunden. Und dann kommt erstmal lange, lange nichts. Dass er bei den Aktionären richtig lag, konnte man heute am Aktienkurs ablesen. Der legte zu, während beispielsweise der von der Commerzbank ins Minus rutschte. Commerzbank-Chef Blessing hatte nämlich im Gegensatz zu Ackermann staatliche Hilfe nicht rundweg von sich gewiesen, sondern zum einen gesagt, dass man das Rettungspaket prüfen wolle und zum anderen das Rettungspaket als solches begrüßt. Das hat man bei Ackermann vermisst.
Vielen Dank für die Einordnung, Franz Zink an der Frankfurter Börse. Angesichts der schwächeren Konjunktur hat das Kabinett heute auch über mögliche Hilfen für die Wirtschaft beraten. Die Bundeskanzlerin hat das Wirtschafts- und das Finanzministerium beauftragt, binnen 2 Wochen konkrete Vorschläge vorzulegen. Bekräftigt wurde noch einmal, dass es um gezielte Anreize für einzelne Branchen, zum Beispiel für die Autoindustrie, und nicht um ein breit angelegtes Konjunkturprogramm gehe.
Sie hier sind ganz besonders gemeint, wenn die Koalition von Stützen für bestimmte Branchen redet. Die Autobauer beklagen eine ausgewachsene Absatzkrise. Ob Konjunkturprogramm oder nicht, eine Rezession müsse abgewendet werden.
Auf jeden Fall müssen wir was tun, weil wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch Sparen oder durch das Bremsen der wirtschaftlichen Entwicklung jetzt die Krise noch weiter verschärfen.
Wir werden in den nächsten Tagen in der Koalition darüber zu reden haben, ob investitionsfördernde Maßnahmen von uns gemeinsam vereinbart werden können.
An Entlastungsvorschlägen mangelt es nicht. Etwa die Absetzbarkeit von Krankenkassenbeiträgen schon 2009 statt erst 2010. Investitionshilfen für klimafreundliche Gebäudesanierung oder Steuervorteile beim Kauf emissionsarmer Autos.
vordringliches mehr Kaufkraft. Da geht es darum, dass Steuersenkungen, die sowieso geplant sind, vorgezogen werden um ein Jahr. Und es geht vor allen Dingen darum, dass man den Branchen, die jetzt schon kriseln, hilft. Dazu gehört die Automobilindustrie.
Große Konjunkturprogramme sind eine Glaubensfrage in der Politik. Niemand weiß genau, ob, wann und wo sie wirken. Die Skepsis deswegen ist groß.
Konjunktur ist etwas, was nicht zwingend bei Arbeitsplätzen ankommt, ist nicht zwingend etwas, was den Menschen zugutekommt. Es geht nicht um Konjunktur, es geht darum, dass wir Arbeit schaffen und Arbeit sichern.
Ich warne auch davor, aus der Hüfte etwas abzuschießen, was eher Symbolpolitik sein könnte, was nicht zielgenau ist, was nur Geld verbrennen würde, was die Staatsverschuldung nur weiter wachsen würde.
Bis Mitte November will die Koalition einig sein. Bis dahin kennt sie dann auch die neueste Steuerschätzung.
Wie die schwächelnde Konjunktur bereits den Mittelstand beutelt, darüber berichtet unser Wirtschaftsmagazin Wieso gleich nach dieser Sendung. Und mehr Hintergründe zur Konjunktur und zur Finanzkrise finden Sie auch im Internet unter heute.de. Kurz vor dem Bildungsgipfel entzünden sich die Gemüter an einer Studie, die Bildungsministerin Schawan in der Schublade hat, aber noch nicht veröffentlichen will. Aus der Untersuchung, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, geht hervor, dass viele Abiturienten wegen Studiengebühren von bis zu 500 Euro pro Semester nicht zur Uni gehen. 18.000 seien es 2006 gewesen, vor allem Frauen und junge Menschen aus bildungsfernen Elternhäusern. Schawan kündigte an, die Studie werde ausgewertet und in 4 Wochen veröffentlicht. Der Klimawandel ist schneller als die Politik, meint die Umweltstiftung WWF. Doch statt bei der Emissionsbegrenzung Gas zu geben, wollen manche europäische Regierungen auf die Bremse treten. Beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg fordern einige Teilnehmer, das Klimaschutzpaket wieder aufzuschnüren. Ihr Argument, die Wirtschaft sei durch die Finanzkrise ohnehin geschwächt, hält Umweltminister Gabriel für einen Vorwand.
Trotz Finanzkrise und Konjunktureinbruch, Bundesumweltminister Gabriel will an dem ehrgeizigen Ziel festhalten, den CO2-Ausstoß bis 2020 EU-weit um 1/5 zu verringern. Gegenwind vor allem von Polen und Italien. Sie pochen auf weniger strenge Auflagen und mehr Zeit. Das Klimapaket muss auf den Prüfstand. Die Vorschläge der EU-Kommission sind nicht tragbar. Es ist zu teuer. Wir bestehen auf weitreichenden Änderungen. Deutschland fordert Übergangsfristen für die Schwerindustrie. Betroffen wäre auch die Aluminiumhütte Trimet in Essen. Die Herstellung von Aluminium gehört zu den stromintensivsten Industrien in Deutschland. Die scharfen Klimaauflagen der EU würden die Produktion wegen höherer Strompreise um bis zu 40% verteuern. Wenn die Klimaschutzziele nur für Europa und nicht für die ganze Welt gelten, triebe das die Unternehmen in den Ruin, so die Industrie.
Wenn man in einem internationalen Wettbewerb sich befindet, dann sind nationale oder europäisch einseitige Belastungen nicht mehr zu tragen.
Ab 2013 soll der Emissionshandel verbindlich sein. Das heißt, Unternehmen, die mehr CO2 ausstoßen als erlaubt, müssen dafür an der Börse Verschmutzungszertifikate kaufen. Das kostet Geld und erhöht den Druck, Energie zu sparen.
Wir dürfen die Ziele nicht in Frage stellen und wir dürfen den Emissionshandel als dem zentralen Markt, bei dem wir die Anreize schaffen zur Senkung von CO2, den dürfen wir nicht kaputt machen.
Die Europäer untereinander heftig zerstritten. Klimaschutz wollen alle, doch jeder will so wenig wie möglich dafür bezahlen. Die Zeit drängt, denn spätestens im Dezember muss ein Kompromiss auf dem Tisch liegen. Sonst droht der Klimaschutz international zu scheitern.
Ergenekon, das ist in der Mythologie der Ort, an den sich die ersten Türken nach einer Schlacht zurückzogen. Ergenekon, das ist aber auch eine Gruppe von Verschwörern, die durch Attentate einen Militärputsch provozieren wollten. So jedenfalls sieht es die Staatsanwaltschaft. Auf der Anklagebank sitzen 86 Personen, darunter, und das ist beispiellos in der Türkei, auch ehemalige hohe Armeegeneräle.
Es ist ein Jahrhundertprozess. Strengste Sicherheitsvorkehrungen, die Verhandlung findet in einem Gefängnis statt, aus Angst vor Anschlägen. Den mutmaßlichen Mitgliedern des Geheimbundes Ergenekon wird hinter verschlossenen Türen der Prozess gemacht. Sie sollen einen Staatsstreich geplant haben. Vor dem Gerichtssaal demonstrieren hunderte Anhänger der Angeklagten. Für sie sind die Beschuldigten Helden im Kampf gegen die schleichende Islamisierung durch die Regierung Erdogan. Die Angeklagten sind zu Unrecht eingesperrt. Was haben sie denn verbrochen? Die Verräter der türkischen Republik sitzen im Parlament. Hier im Gefängnis sitzen die wahren Patrioten. Patrioten, die laut Staatsanwaltschaft unter anderem für die Ermordung eines Richters und den Anschlag auf einen Verlag verantwortlich sein sollen. Weitere Attentate seien geplant gewesen. Unter den Angeklagten sind Journalisten, Politiker, Professoren, Mafiabosse und Militärs. Als die Polizei im vergangenen Jahr auf zwei illegale Waffenlager stieß, flog die Gruppe auf. Seit langem gibt es Vermutungen über eine Verschwörung nationalistischer Kräfte, die jenseits von Recht und Gesetz vermeintliche Republikfeinde bekämpfe. Mit dem Ergenekon-Prozess könnte dieser Staat im Staate ein Gesicht bekommen. Auch weil das Militär zulässt, dass sogar Ex-Generäle erstmals vor einem Zivilgericht stehen. Ergenekon ist eine geheime Organisation, die sich in den Staat eingeschlichen hat, ja sogar mit staatlichen Behörden zusammenarbeitet. Sie ist ein Geheimbund und eine kriminelle Organisation. Doch das Verfahren, das Licht ins Dunkel bringen soll, beginnt mit einer Panne. Für die Angeklagten und ihre Verteidiger ist nicht genug Platz im Gerichtssaal. Der Prozess musste vertagt werden.
Kleine Kinder werden von ihren Eltern beim Autofahren offenbar schlecht gesichert. Bei einer Stichprobe des ADAC waren mehr als ein Drittel aller Grundschüler und jedes sechste Kindergartenkind gar nicht oder falsch angeschnallt. Viele von ihnen saßen nicht im Kindersitz. Bei einer Vollbremsung könne es in solchen Fällen schwere Verletzungen geben, warnt der ADAC und fordert mehr Polizeikontrollen vor Schulen und Kindergärten. Ich bin eine Außerirdische und mein Raumschiff wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Dieser und andere nicht weniger skurrile Berichte finden sich im britischen Nationalarchiv. Peu à peu öffnet es sich. Jetzt wurden weitere angebliche UFO-Beobachtungen veröffentlicht.
So oder so ähnlich hat man sich das wohl vorzustellen. 1957, als ein paar amerikanische Jets zu einem Routineflug über Ostengland aufstiegen. Plötzlich bemerkte einer der Piloten etwas auf dem Radar. Ich habe mir fast in die Hose gemacht, gesteht er. Dann kam der Befehl, eine Salve Raketen auf das UFO abzufeuern. Doch das war schneller. Zum Schweigen verdonnert hat der Pilot seine Geschichte erst 30 Jahre später zu Papier gebracht. Noch einmal über 20 Jahre später gewährt das britische Nationalarchiv nun zum zweiten Mal in diesem Jahr Einsicht in seine UFO-Akten. Nur die wenigsten Berichte hat man überhaupt genauer untersucht. Nur Angaben von Militärangehörigen, Piloten und Radarstationen wurden im Grunde ernst genommen. So sahen zum Beispiel im Jahr 1991 die Piloten eines italienischen Passagierflugzeugs auf dem Weg nach London ein raketengleiches Objekt ganz nah an ihrer Maschine vorbeizischen. Auch die Flugüberwachung registrierte etwas auf dem Radar. Nur, was war es? Aber auch das gehört zu den britischen X-Files. Jede Menge hübsche Alien- und UFO-Zeichnungen und dieser Brief einer Person vom Planet Amazon im Sirius-System, komplett mit Selbstporträt und dem Hinweis, dass sie hier auf der Erde habe notlanden müssen. Der Fall wurde nicht weiter verfolgt. Es ist nicht bekannt, in welcher Grafschaft oder Galaxie die Dame sich gegenwärtig aufhält.
Wie das Wetter im Sirius-System wird, weiß Gunter Thiersch zwar nicht. Uns Erdlingen, speziell in Deutschland, sagt er aber einigen Regen voraus. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka, tödliches Risiko Afghanistan. Fragen an Verteidigungsminister Jung. Das war's von uns. Es geht weiter mit Wieso und Michael Obuczynski. Einen schönen Abend noch. Bis morgen.
Guten Abend. Das sonnige Wetter hält leider nicht länger durch. Jetzt kommt der Regen. Die Regenwolken liegen bereits über der Nordsee. Und diese Regenwolken werden dann morgen über Deutschland ziehen. Heute Nacht schon ziehen sie im Nordwesten auf, erreichen morgen die Mitte Deutschlands. Und dann hinter wird es schon deutlich kühler werden. Also heute Nacht schon mal der Regen im Nordwesten bis zur Ostseeküste. Im Osten und Süden haben wir einen klaren Himmel, aber auch dichte Nebelfelder an der Donau beispielsweise. Dort wird es am kühlsten 2 bis 8 Grad im Südosten Deutschlands, aber recht mild im Westen. Nicht unter 13 Grad am Niederrhein, aber auch tagsüber nicht über 13 Grad. Da bleibt es also kühl. Im Osten und Süden dagegen wird es nochmal ein richtig warmer Tag, also 16 bis 21 Grad. Und da scheint am meisten oder am längsten die Sonne im Osten und im Süden. Sonst ist es trüb mit Regenschauern im Nordwesten und einem Regenband, das langsam weiter nach Südosten zieht. Aber schon vor dem Regen frischt der Wind auf. Heute Nacht aus Süden, dann morgen mit dem Regen dreht der Wind auf Westen. Tja, und nachmittags und abends lässt er dann schon wieder nach. Ja, Mittwoch hängt dieser Regen dann leider noch über Süddeutschland fest. Es ist für uns alle deutlich kühler. Donnerstag wird es freundlicher. Ja, und am Freitag könnte es auch etwas wärmer werden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.